Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es gehört ja zu den unschönen Wahrheiten, dass wer das Klima nicht noch weiter ruinieren will, weniger Fleisch essen muss, weil Fleisch ist schlecht fürs Klima. Nicht nur, weil Kühe furzen, sondern weil wir das Getreide, das wir den Tieren verfüttern, ja genauso gut auch selber essen könnten und dann viel weniger davon bräuchten. Aber keine Sorge, es geht jetzt hier nicht darum, Ihnen das Grillwürstchen zu vermiesen, sondern um die Frage, ob nicht auch Getreide schon sehr klimaschädlich ist, so wie wir es anbauen und um die Welt schiffen. Kartoffeln übrigens auch. Darüber und warum das so verdammt schwer ist, vom Öl und Gas wegzukommen, darüber haben die Investigativjournalistin Annika Jörres und die Reporterin Susanne Götze ein Buch geschrieben. Titel: Die Milliardenlobby, wer uns von Öl und Gas abhängig macht. Annika Jörres lebt und arbeitet in Südfrankreich und beackert von dort aus für die Rechercheplattform Korrektiv die Themen Klima und Umwelt. Hallo Frau Jörres, grüße Sie.
Ja, guten Tag, hallo.
Ja, Sie beackern ja nicht nur journalistisch dieses Klimathema, Sie beackern auch ganz buchstäblich das Thema. In Ihrem Garten habe ich in dem Buch gelesen, ne? Sie bauen für den Eigenbedarf Getreide, Gemüse und Obst an. Das klingt nach einer Menge Arbeit. Was haben Sie als letztes gemacht?
Ist eine Wahnsinnsarbeit. Heute Morgen habe ich die Gurken angebunden und Tomaten geerntet, eine der schöneren Arbeiten. Aber genau, also mir liegt das Thema Unabhängigkeit einfach am Herzen und genau so setzen wir das in der Familie im Garten selbst direkt um.
Ich war total beeindruckt. Sie bauen da Getreide, Obst, Gemüse und sogar Olivenöl für 4 Personen an. Wie viel Arbeit ist das? Also jetzt heute Morgen schon so ein bisschen? Jeden Tag stehen Sie wahrscheinlich da, oder?
Also eigentlich jeden Tag. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, weil ich doch sehr viel arbeite mit meinen Lobbyrecherchen.
Müssen die Kinder ran.
Kinder, genau, wenn sie wollen. Das ist auch meistens der Fall zum Glück noch. Und meistens der Ehemann, der dann da auf dem Feld steht. Genau. Ich mache aber auch viel mit. Und das ist tatsächlich, es sind viele Stunden und zu Hochzeiten, wie jetzt der Weizenernte, auch wirklich viele Tage pro Woche tatsächlich.
Sie machen das fossilfrei, schreiben Sie. Auch wahrscheinlich, um sich selber unabhängiger zu machen von Öl und Gas. Und da werden sich jetzt manche wundern, weil ja das Getreide, der Salat, Kopf, ist es nicht immer fossilfrei?
Ja, das denkt man eigentlich, wenn man das leckere Essen so auf dem Tisch hat. Aber tatsächlich steckt in jedem konventionell hergestellten Lebensmittel eigentlich sehr viel Gas drin. Einfach weil die meisten Felder in Deutschland noch gedüngt werden. Dünger wird mit sehr viel Gas hergestellt. Dann werden auch für Tierfutter beispielsweise große Importe fällig, wo dann auch wieder Gas und Schweröl genutzt werden, um den Transport sicherzustellen zu deutschen Feldern. Also es gibt eigentlich kaum einen Schritt jetzt beim Frühstücksbrötchen, alleine schon noch beim Bäcker, wo auch noch mal sehr viel Gas benutzt wird für den Ofen. Also es gibt kaum einen Schritt für ein Lebensmittel, konventionelles, also nicht Bio, wo man nicht fossile Energie in größeren Mengen braucht tatsächlich.
Dazu kommen dann noch die Fungizide, es kommen die Gifte gegen Tiere, alles wahnsinnig energieintensiv. Und Sie beschreiben das, wie Sie da also tonnenweise Kompost und Grünschnitt da hinwerfen, um den Dünger zu ersetzen. Da stellt sich ja schon gleich die Frage, geht das überhaupt im großen Massenmaßstab so, um uns alle zu ernähren? Wäre das überhaupt möglich?
Also es gibt schon ein paar Bauern und Bäuerinnen in Europa, die das praktizieren. Das nennt sich dann konservierende Landwirtschaft. Also es geht, aber tatsächlich, genau, ist dafür mehr Manpower nötig. Also da muss man mehr Arbeitskraft einsetzen und die Lebensmittel werden wahrscheinlich auf Dauer teurer sein, eben weil da so viel Arbeit drinsteckt. Aber sie sind natürlich auch gesünder und sie sind unsere eigenen, sage ich mal. Und wir sind nicht für jedes Semmel, für jedes Brötchen auf die Importe aus sehr fernen Ländern angewiesen.
Es soll jetzt hier auch gar kein falscher Eindruck entstehen. Sie haben natürlich kein Buch über Ihren Garten geschrieben. Es ist ein investigatives Recherchebuch über unsere ganze Abhängigkeit. Und Sie haben es gerade schon gesagt, beim Brötchen steckt noch eine Menge Gas mit drin, weil auch der Bäcker viel verbraucht. Und dann zoomen Sie so raus und es wird sehr deutlich, ja, selbst der Weizenpreis hängt von den Weltmarktpreisen für Öl und Gas ab. Wie hängt das denn alles zusammen?
Ja, die Preise sind aneinander gekoppelt und was vielleicht auch die wenigsten wissen, ist, dass ja auch Weizen auf Großmärkten gehandelt wird. Also dass auch jede Tonne Weizen geht sozusagen mehrfach um die Welt und wird da auch noch von Tradern auch noch bepreist und mit Gewinnen sozusagen versehen für diese Trader und diese Zwischenschritte. Und das ist eigentlich so unser Eindruck insgesamt nach der Recherche. Wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit Energie und Lobbyismus darüber, aber wir waren doch nochmal überrascht, wie krass eigentlich tatsächlich hier alle unsere Produkte und unsere Energie, ob jetzt fürs Auto oder für die Heizung, mehrfach über die Welt sozusagen gehandelt werden und dass wir gar keine sicheren, wirklich sicheren Lieferländer haben, weil letztendlich jede Tonne Mineralöl beispielsweise nochmal durch so viele Hände geht, dass wenn es da mal einer an einer Stelle stockt, also mal ein autokratisches Regime beispielsweise nicht mehr liefern möchte, wir dann auch direkt mit betroffen sind, auch wenn wir keine direkten Verträge abgeschlossen haben. So. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass diese Energieimporte, die wir in riesigem Maße ja vollziehen, also in jeder Sekunde werden hier sehr viele Tonnen Mineralöl und Gas angeliefert aus fernen Ländern, dass das eigentlich ein unsicheres Spiel ist, was bislang immer gut gegangen ist. Aber unsere Prognose ist eben, dass es doch immer risikoreicher wird, sich auf Gas und Öl zu verlassen.
Und das ist dann eben der Clou an Ihrem Buch. Ich finde, das liest man selten in Klimaschutzbüchern, dass Sie diesen Fokus verschieben und sagen, Öl und Gas machen uns erpressbar. Deutschland ist verwundbar. Vor was für Szenarien warnen Sie damit?
Also wir haben ja diese Verwundbarkeit eigentlich sehr deutlich gespürt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Da wurden sich ja die meisten erstmal bewusst, dass 50% unseres Gas aus Russland kommt. Und die Bundesregierung hat dann sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Preise runterzudrücken, die wir dann auf dem Weltmarkt dafür zahlen müssten, um das ausgefallene russische Öl trotzdem irgendwie nutzen zu können. Und genau das steht uns natürlich auch in vielen anderen Bereichen bevor, dass Länder nicht mehr liefern können oder wir nicht mehr von Ländern beziehen wollen, weil sie so schlimme Dinge tun, wie Russland beispielsweise. Oder dass Donald Trump uns erpresst mit seinen Flüssiggaslieferungen und sagt, ja, wenn ihr nicht mehr dafür bezahlt, dann erhöhe ich aber die Zölle oder ihr müsst mir mehr davon abnehmen oder so. Also da sind ja sehr viele Erpressungspotenziale drin in diesen großen Summen auch an Geld, die wir dafür ausgeben. Und deswegen ist halt unsere These, dass es erstens natürlich klimapolitisch geboten ist, von diesen fossilen Energien loszukommen, aber zweitens uns tatsächlich ständig in Abhängigkeit bringt von Regimen aus dem Nahost, dem man eigentlich nicht Milliarden hinterher schmeißen möchte, oder eben schwierigen Präsidenten, nenne ich es mal autokratischen Präsidenten wie Donald Trump, wo man dann ja ganz abhängig ist von den Entscheidungen dieser Regenten.
Und diese Abhängigkeit ist ja zuletzt noch gestiegen. Nach diesem Gasschock, als Deutschland schnell umstellen musste, hat die Bundesregierung, die Ampelregierung unter Habeck ja massiv investiert, um das US-amerikanische Flüssiggas im großen Maßstab abnehmen zu können. Kann man jetzt sagen, ist ein großer Fehler? Man muss aber auch sagen, naja, was hätte man denn tun sollen in diesem Herbst 2022?
Also es gab damals schon Fachleute, die gesagt haben, so viel Flüssiggas brauchen wir gar nicht. Also war von Anfang an überdimensioniert. Das hätte man schon mal ernst nehmen können. Und natürlich hätte man auch diese Gelegenheit nutzen können. Das bedauere ich persönlich sehr, dass man diese Gelegenheit hätte nutzen können, um tatsächlich richtig umzubauen und zu sagen, okay, wir haben eh schon die Gründe für den Klimaschutz, davon loszukommen, von dieser Sucht, nenne ich es mal, nach Öl und Gas. Jetzt kommt noch hinzu, dass wir uns unabhängig machen wollen und deswegen versuchen wir jetzt ohne weiteres Flüssiggas auszukommen und bauen noch ein bisschen größer um, also beispielsweise durch Wärmepumpen oder durch elektrifizierte Fahrzeuge. Das ist nicht passiert, beziehungsweise wurde von der sehr einflussreichen Lobby, um die geht es ja auch im Buch, verhindert. Wir erinnern uns alle noch an die Kampagne gegen das Heizungsgesetz, die ja tatsächlich so einen flächendeckenden Einbau von Wärmepumpen, die kein Öl und kein Gas brauchen, verhindert hat.
Dieses Buch, das steigt tief in die Recherche ein. Wer sind denn eigentlich die, die versuchen, den fossilen Status quo beizubehalten? Und das Heizungsgesetz, Sie haben es gerade genannt, ist natürlich ein Beispiel, das in dem Buch auch auftaucht. Ich finde spannend, dass da die Lobbygruppen gar nicht als so ein klarer monolithischer Block erscheinen, wie man vielleicht denken könnte. Also reihenweise Unternehmen, die mit Gas reich geworden sind, wie zum Beispiel die Hersteller von Gasthermen, die hätten eigentlich durchaus mitgemacht bei dem Wechsel auf Wärmepumpen. Wer sind denn dann die Akteure dahinter?
Ja, das ist wirklich ein spannender Fall, diese Kampagne, nenne ich es mal, gegen das Heizungsgesetz, weil da auch tatsächlich sehr viele Stadtwerke eingestiegen sind. Und Stadtwerke, die sind ja eigentlich für viele von uns so der sympathische...
Die Guten.
Die Guten, der sympathische Verband aus der Stadt, der vielleicht mal einen Marathon sponsert oder den Kindergarten begrünt oder so. Das machen sie ja auch. Sie haben ja auch diese guten Seiten. Aber sie verdienen eben seit vielen Jahrzehnten an den Gasheizungen. Und deswegen sind sie da wirklich den Bundeswirtschaftsminister Habeck damals noch aufs Dach gestiegen und haben da, das belegen die Protokolle, wirklich stark interveniert gegen diese Wärmepumpen. Weil so einfach ist das tatsächlich, weil mit den Wärmepumpen natürlich viel weniger Geld zu verdienen ist. Also Gas ist teuer und wertvoll und dafür muss auch Durchleitungsgebühr bezahlt werden. Und Wärmepumpen funktionieren mit der Umgebungswärme zum großen Teil und noch zu einem Teil von Strom. Also der Profit ist viel geringer und deswegen haben unsere eigentlich guten Stadtwerke da leider die unrühmliche Rolle gespielt und auch das Gesetz zu verhindern gewusst oder abgeschwächt zumindest.
Insgesamt beschreiben Sie in Ihrem Buch die Milliardenlobby so ein Netzwerk aus, ja, zum einen politischen Rechtspopulisten, dann Thinktanks, die versuchen, die politische Meinung und die öffentliche Meinung zu beeinflussen, und auch etwas, was Sie als gekaufte Wissenschaft bezeichnen. Mögen Sie vielleicht ein Beispiel herauspicken, um zu veranschaulichen, wie dieses Netzwerk funktioniert, wie das agiert?
Ja, also die gekaufte Wissenschaft, das ist mir persönlich wirklich ein Anliegen, weil ich glaube, das ist bislang die Lobby, die noch am unbeachtetsten ist, zu Unrecht, denn sie ist sehr einflussreich. Und es geht darum, dass da Institute, die manchmal an Universitäten angedockt sind, wie das EWI in Köln beispielsweise, Studien verfassen, Auftragsstudien für Energiekonzerne, also beispielsweise auch sogar für Gazprom. Und das sind dann Studien, die die Kosten für erneuerbare Energien hochrechnen und den Nutzen überbetonen, den sozusagen jetzt beispielsweise die Nord Stream Pipeline gehabt hätte. Und das sind tatsächlich Studien, die dann ständig wieder zitiert werden, auch meistens dann von Parteien, die ohnehin bei den fossilen Modellen bleiben wollen, wie die CDU, CSU. Und die machen dann so ihren Gang durch die Talkshows und durch die Medien und verfestigen dann so das Bild, dass es eigentlich gut ist, bei Öl und Gas zu bleiben. Das ist also eine ziemlich versteckte Strategie, die aber sehr erfolgreich ist, da sozusagen vermeintlich neutrale Wissenschaftler vorzuschicken.
Oder vielleicht nicht beim Öl und Gas zu bleiben, sondern es so quasi als Brückentechnologie noch ein bisschen zu verlängern, um dann auf kommende Technologien umzusetzen, wie zum Beispiel grünen Wasserstoff. Das behandeln Sie unter der Überschrift falsche Wasserstoffversprechen und bezeichnen das als eine Scheinlösung. Und auch da sind wieder die Stadtwerke mit im Boot, die anfangs auch gesagt haben, ja, dann rüsten wir halt die Gaswerke um. Jetzt haben sie aber mit Korrektiv gemeinsam für diese Erarbeiten 14 Stadtwerke nach ein paar Jahren befragt, wie seid ihr denn vorangekommen? Und wie sind die vorangekommen?
Also bislang muss man wirklich sagen, dass diese ganze Wasserstoffgeschichte ein großer Bluff ist. Also die Stadtwerke sind wenig vorangekommen. Zeiten, die früher mal angegeben wurden, wann dann mal ein Gaskraftwerk umgestellt sein soll auf grünen Wasserstoff, werden immer weiter nach hinten verschoben. Und mittlerweile räumen auch die meisten ein, wir haben wahrscheinlich gar nicht genug von diesem grünen Wasserstoff, also der, der mit erneuerbaren Energien hergestellt ist. Und deswegen gibt es wahrscheinlich gar keinen grünen Wasserstoff für Heizung, was ja mal versprochen wurde von eben auch von den Stadtwerken. Und es wird noch nicht mal genug sein, um die Firmen und Fabriken, die damit ja beispielsweise klimafreundlichen Stahl herstellen wollen, ausreichend zu versorgen. Also Wasserstoff ist, das hat Claudia Kempfert mal gesagt, tatsächlich der Champagner unter den Energieträgern. Er ist rar und er ist sehr teuer und wurde jetzt immer genutzt eigentlich, um dieses Gasmodell zu verlängern. Aber es ist, wie gesagt, ein Bluff, der wahrscheinlich bald ziemlich in sich zusammenfallen wird.
Aber es gibt ja auch Projekte, diesen grünen Wasserstoff massiv auszubauen. Zum Beispiel ein riesiger geplanter Wasserstoffpark in Namibia. Darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Warum soll das denn nicht klappen?
Ja, da war meine Co-Autorin Susanne Götze, war da in Namibia sogar vor Ort und hat mit den Einheimischen gesprochen. Und die waren da ganz und gar nicht von verzückt sozusagen, dass wir da jetzt hinkommen und ja deren Energie und deren Fläche brauchen für unsere Industrie in Deutschland. Also natürlich gibt es auch da wieder einige Nutznießer, aber es gibt auch viele Gegner dieser Projekte. Und auch da gibt es jetzt neuerliche Studien, die sagen, dass die meisten Projekte davon sind wahrscheinlich gar nicht umsetzbar. Also auch das ist ein bisschen eine Chimäre, indem man sagt, ja okay, dann holen wir uns halt den grünen Wasserstoff aus anderen Ländern, was eigentlich wieder die Abhängigkeit nochmal vergrößert. Also dann bleiben wir sozusagen noch abhängig von Öl und Gas und packen obendrauf noch die Abhängigkeit von grünem Wasserstoff aus anderen Ländern. Das kann keine Lösung sein.
Das wäre dann wieder das Thema der Sicherheit, was natürlich noch mehr der Fall ist bei Lieferverträgen zu grünem Wasserstoff aus Nahostländern, die auch, sagen wir mal, demokratisch nicht so ganz auf sicheren Beinen stehen. Am Ende Ihres Buches entwerfen Sie dann aber doch auch Vorschläge, was denn jetzt zu tun ist. Denn das Buch, wir haben jetzt vorhin über das Heizungsgesetz gesprochen, das behandelt natürlich noch vor allem Beispiele aus der Ampelregierung. Jetzt haben wir eine neue Bundesregierung aus Union und SPD. Und für die skizzieren Sie Aufgaben, was die zu tun haben, um Klima zu retten, um diese Abhängigkeit nicht wieder neu aufzubauen und dann aber auch immer noch, was denn jeder Einzelne von uns machen kann. Das sind 5 Themen, 5 Aufgaben. Wollen wir die mal kurz durchgehen?
Ja, sehr gerne.
Okay, also heizen ist das Offensichtlichste, ne, mit erneuerbaren Energien. Was muss die Bundesregierung tun? Wie vermeiden wir neue Abhängigkeit und was kann jeder Einzelne tun?
Also beim Heizen ist die Wärmepumpe der absolute Star tatsächlich, weil sie heizt mit der Umgebungswärme und mit grünem Strom. Also das wäre das Erste, die Wärmepumpe zu fördern.
Mobil sein ohne Öl ist das Nächste?
Das ist eigentlich noch einfacher. Also da geht es darum, Nahverkehr auszubauen und richtig schöne Rad- und Fußwege zu schaffen.
Ökostrom statt Erdgas und Kohle.
Genau, da geht es natürlich darum, Solardächer zu machen, Windparks aufzubauen, um den fossilen Strom durch grünen Strom zu ersetzen.
Jetzt geht es ans Eingemachte. Den Industriestandort stärken, aber dabei autark sein.
Genau, das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, aber auch da gibt es Lösungen, beispielsweise mit grünem Strom. Und auch da ist es wirklich sinnvoll, grünen Wasserstoff zu nutzen, wo es nicht anders geht.
Und um jetzt wieder zu Ihrem Garten zurückzukommen, die Landwirtschaft ohne fossilen Dünger, ohne Öl und ohne Gas, wie geht das?
Genau, da gibt es einen Strauß von Möglichkeiten, aber die wichtigste ist tatsächlich, weniger Fleisch zu essen. Weniger Fleisch bedeutet weniger Flächen, weniger Dünger, weniger Gas.
Das versuchen Sie in Ihrem Garten natürlich schon ordentlich. Die Gurken haben Sie heute Morgen angebunden. Was ist denn gerade reif? Was werden Sie nachher noch pflücken, wenn Sie mit diesem Gespräch hier fertig sind?
Ich glaube, ich kann auch schon die ersten Bohnen pflücken und ein, zwei Auberginen.
Dann gibt es einen guten Salat heute Abend, schätze ich mal, oder? Was machen Sie daraus?
Auf jeden Fall, ein Riesensalat, ja.
Annika Jöris war das. Sie hat zusammen mit Susanne Götze das Buch geschrieben, Die Milliardenlobby, wer uns von Öl und Gas abhängig macht. Das ist bei Piper erschienen und kostet 22 Euro. Und Frau Jöris, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App. Jetzt kostenlos herunterladen. Für Android und iOS.